Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dirk Fuhrig. Der Trost der Dinge heißt eine Ausstellung von Orhan Pamuk in München. Brown Girls ist sein Romandebüt aus New York. Bevor wir zu diesen beiden Themen kommen, müssen wir über einen Protest aus Italien berichten. Dutzende Intellektuelle haben einen Brief unterschrieben, um gegen die Art und Weise des geplanten Gastlandauftritts von Italien bei der Frankfurter Buchmesse im Oktober zu protestieren. Meine Kollegin Maike Albart ist gerade in Rom eingetroffen, wo ich sie am Telefon erreichen konnte. Guten Tag, Maike Albart.
Hallo.
Hintergrund und Anlass dieser Protestnote, dieses Briefes, ist natürlich, dass das Organisationskomitee den regierungskritischen Schriftsteller Roberto Salviano explizit nicht in die offizielle Delegation aufgenommen hat. Darüber haben wir neulich schon berichtet. Er wird allerdings dennoch nach Frankfurt kommen im Oktober, eingeladen von seinem deutschen Verlag Hansa. Aber der Brief heute ist ja mehr als eine nur Solidaritätsbekundung für den angefeindeten Schriftsteller Salviano, oder?
Ja, unbedingt. Es ist viel mehr, denn es geht darum, dass sich hier eine Gruppe von Schriftstellern und Schriftstellerinnen zusammengeschlossen hat, die gemeinsam darüber diskutiert haben und nachgedacht haben, wie man jetzt reagieren kann und wie man auch wieder eine gewisse Handlungsfreiheit bekommt. Der Initiator dieser Sache, und auch das finde ich sehr bemerkenswert, ist der Schriftsteller Paolo Giordano, der ja ein internationaler Bestsellerautor ist, die Einsamkeit der Primzahlen war ja sein Debüt vor etlichen Jahren, und er hat sich die Mühe gemacht, überhaupt diese Schriftsteller zusammenzurufen, Zoom-Konferenzen zu veranstalten und in einem sehr mühseligen Prozess diesen Brief zu formulieren.
In dem Brief wird ja beklagt, dass Italien sich mit der Auswahl oder mit der Vorgehensweise, wie man diese Delegation, die im Herbst nach Frankfurt reisen wird, wie das zustande gekommen ist, dass sich Italien damit auch international in gewisser Weise isoliere. Wie genau ist denn das gemeint in dem Brief?
Es wird nicht nur das beklagt, es wird insgesamt beklagt, dass sich das einordnet in eine Tendenz in der italienischen Kulturwelt, an den Schlüsselstellen Leute einzusetzen, die parteikonform sind, also die sich den politischen Verhältnissen angepasst haben, und dass es dadurch überhaupt keine Möglichkeit der Auseinandersetzung mehr gibt, des Dialogs. Diese Gemengelage im Zusammenspiel mit den Wahlen in Europa, im Zusammenspiel mit der Erfahrung, dass man hier in Italien auch isoliert sei, glaube ich, ist das ein sehr starkes Zeichen. Und ich finde es wirklich verblüffend, dass sich diese große Gruppe von Schriftstellerinnen und Schriftstellern überhaupt einigt auf einen Brief, dass man in eine größere Auseinandersetzung eintritt und auch wirklich darüber nachdenkt, was heißt es jetzt, dass hier eine postfaschistische Partei an der Regierung ist, was heißt es, dass hier das Kulturleben umgekrempelt wird, und das muss ich sagen, finde ich schon sehr, sehr bewundernswert.
Es wird von Zensur gesprochen, ja. Es wird aber eigentlich ja nur konkret genannt, der Fall Roberto Salviano. Warum meinen Sie, wir haben die jetzt nicht weitere Beispiele gebracht in diesem Brief?
Naja, es ist ja ein Brief, der sich richtet an die Buchmesse selbst und den Vorsitzenden der italienischen Verlage mit dem Wunsch, das anders zu gestalten. Also da ein bisschen mehr Möglichkeiten zu bekommen, auch mitzureden und andere Formate dort auch zu etablieren. Und es geht nicht darum zu sagen, wir wollen jetzt gar nicht kommen. Und es geht darum zu sagen, wir sind nicht Teil dieses Landes, das vollkommen kritiklos dann sich selbst feiern will und so eine Art italienisches Design da vorstellen, sondern wir sind autonome, sehr viele verschiedene individuelle Stimmen. Und wir wollen auch in dieser Funktion Partei ergreifen oder unsere Meinung äußern.
Sie haben gesagt, Paolo Giordano, der Bestseller-Autor, international sehr bekannt, auch gerade in Deutschland, hat diesen Protestbrief initiiert. Der ist heute veröffentlicht worden. Wie viele Leute haben denn unterschrieben? Wie breit ist diese Protestbewegung?
Der Protest ist überraschend breit. Es sind über 40 Kolleginnen und Kollegen, und dazu gehören auch solche Leute wie Helena Janicek, Premius Träger-Preisträgerin, jüdisch-polnisch-deutscher Herkunft, die eine italienische Schriftstellerin ist seit vielen Jahren und eine ganz wichtige Stimme, Sandro Veronesi, auch bei uns bekannt geworden, der auch schon entschieden hat, dass er nicht kommt. Also auch diejenigen, die eben gesagt haben, sie sind nicht dabei, sind konstruktiv in diesem Sinne, weil sie mitgemacht haben bei so einer Sache.
Und also es dann sind auch Leute dabei, die eingeladen sind in der offiziellen Delegation, die aber sagen, sie wollen da nicht teil sein?
Genau, Paolo Giordano ist ein Fall. Also derjenige, der das initiiert hat, ist tatsächlich jemand, der schon lange zurückgetreten ist und gesagt hat, er wird nicht dabei sein, nachdem das mit Saviano bekannt geworden ist. Und dann ist aber auch noch jemand dabei wie Donatella di Pietrantonio, die gerade im Rennen ist für den Premius Träger, also die auch viel zu verlieren hat. Und es sind natürlich auch etliche Jüngere dabei und auch für die ist es nicht einfach, weil sich ihnen mit der Buchmesse auch eine Plattform bietet, die sie gerne nutzen möchten und weil sie in gewisser Weise auch abhängig sind von dieser Art von Öffentlichkeit.
Es ist natürlich schon bedenklich, wenn man ja sich in so einem Brief äußert, seine Meinung sagt, dass man befürchten muss, man wird dann von der Kulturpolitik in seinem eigenen Land letztlich bestraft, weil man bestimmten Zugang nicht mehr bekommt oder keine Preise mehr. Oder?
Ja, aber so passiert es hier eben ganz langsam. Also es geht um Diskreditierung, es geht darum, dass jemand diffamiert wird, es geht darum, dass man vor Gericht gezerrt wird, es geht eben auch um eine innere Zensur und man hat das hier jetzt sehr genau beobachtet mit eben der Neubesetzung von verschiedenen Stellen, von der Biennale angefangen, über Museen. Also da glaube ich, ist eine große Unruhe da. Und da sind die Schriftstellerinnen und Schriftsteller natürlich darum bemüht, einen Freiraum, wie er sich mit der Buchmesse bieten kann, anders zu nutzen. Aber auch zu sagen, wir sind nicht diejenigen, die jetzt hier einfach aus Italien anreisen und zu Mandolinenmusik eine Bella Figura machen, sondern wir wollen auch als individuelle Stimmen kenntlich werden und wollen unsere Meinung sagen.
Vielen Dank, Maike Albart, nach Rom.
Gerne.
Den Brief an die Frankfurter Buchmesse haben rund 40 Schriftsteller unterschrieben, darunter auch Marco Balzano, Francesca Melandri und Dacia Maraini. So viel zu Italien. Daphne Palacio Andriades ist im Stadtteil Queens von New York City aufgewachsen. Sie ist die Tochter von Einwanderern aus den Philippinen. In Queens spielt auch ihr Debütroman Brown Girls. Und es geht darin, wie auch anders, um Identität, Rassismus im Alltag, Postkolonialismus und weibliche Selbstermächtigung. Unser Kritiker Oliver Pohlmann ist begeistert.
Ihre Eltern kommen aus Ländern wie Jamaika, Pakistan oder Mexiko. Sie tragen Namen wie Aisha, Sheila oder Trish und werden im Unterricht ständig verwechselt. Zwei Dinge haben sie gemeinsam. Die nicht weiße Hautfarbe und den Wohnort. Denn sie alle wohnen in Queens, genauer im miesen Teil dieses New Yorker Stadtteils, also dort, wo die Flugzeuge so tief liegen, dass man unwillkürlich den Kopf einzieht. Und wo die Einwanderer in überfüllten Backsteinhäusern an einer Straße hausen, die die Medien süffisant den Boulevard des Todes nennen.
Eines Abends nehmen uns unsere Eltern zur Seite. Wenn euch jemand fragt, wir sind die Einzigen, die hier wohnen, okay? Auch wenn wir es nicht ganz verstehen, wissen wir, wie man Familiengeheimnisse bewahrt.
Wir, das sind die Brown Girls, wie sie sich selbst nennen. Und Brown Girls ist auch der Titel dieses bemerkenswerten Debütromans einer jungen amerikanischen Autorin mit philippinischen Wurzeln. Daphne Palacio Andriades ist selbst in Queens geboren und aufgewachsen und setzt mit ihrem eindrucksvollen 240-Seiten-Roman einer ganzen Generation von Migrantentöchtern ein hymnisches Denkmal.
Unsere Haut hat, wenn ihr es genau wissen wollt, die Farbe von 7-Eleven Root Beer, die Farbe vom Sand am Rockaway Beach, von dem wir Blasen an den Fußsohlen bekommen, die Farbe von Erde. Die Farbe der Kajalstifte, mit denen unsere Schwestern ihre Augen umrannten. Die Farbe von Erdnussbutter.
Der Roman beginnt irgendwann in den 90ern, als die 10-jährigen Protagonistinnen auch die Sachen ihrer älteren Schwestern auftragen müssen. Und er endet in den Corona-Jahren, als sich die Pandemie ihre Opfer gerade aus den People-of-Color-Communities holt und Präsident Trump die Heimatländer ihrer Eltern als Shithole-Countries, als Dreckslöcher beschimpft. Zu diesem Zeitpunkt sind einige von Andriades Heldinnen schon tot, andere gefangen in unglücklichen Beziehungen oder Jobs und Queens ist mit einem Mal ein angesagtes Hipsterviertel. In 8 Teilen und über 50 kurzen, vignettenartigen Kapiteln erzählt der Roman von kollektiven migrantischen Lebenserfahrungen. Etwa wie es ist, von den weißen Jungs auf dem Schulhof rassistisch beschimpft zu werden. Das Schicksal der Brüder miterleben zu müssen, das oft von Drogen und Gefängnis geprägt ist. Oder erstmals ins Mutterland zu reisen und sich dort eingestehen zu müssen, dass die Grenze zwischen Kolonisatoren und Kolonisierten als junge Frau aus den USA mitten durch einen hindurchgeht. Und dann ist da noch der bizarre Moment, wenn ein Brown Girl von ihrem weißen, privilegierten Partner stolz dessen Eltern vorgestellt wird, in einem jener Anwesen, in dem die eigene Mutter als Putzfrau arbeitet.
Während unseres Abendessens mit Fleisch von Weidetieren und im Ofen gegartem Gemüse von Bauernmärkten und Käse, der aus Ländern importiert wurde, in die wir vielleicht eines Tages zu reisen hoffen, White Boys und ihre Familien waren natürlich schon dort, werden wir auf einmal zu Botschafterinnen von Ländern der Dritten Welt. Ihre Väter und Mütter fragen, was ist deiner Meinung nach der Hauptgrund für die Armut in deinem Land, Entschuldigung, im Land deiner Eltern?
Ein ganzer Roman erzählt in der Wir-Form, das kennt man zum Beispiel aus Jeffrey Eugenides Roman Die Selbstmordschwestern. Andreides kollektive Erzählstimme ist auch in der Übersetzung von Cornelius Reiber abwechselnd rotzig und taff, aber immer selbstbewusst, auch da, wo sie sich ins hymnisch-lyrische steigert, und in ihren besten Momenten ist sie so hinreißend wie Spoken-Word-Poetry. Dennoch bringt die Wahl der Wir-Perspektive auch Probleme mit sich. Zum einen verhindert sie, dass einzelne der Protagonistinnen an Tiefe und somit Identifikationspotenzial gewinnen. Zum anderen gaukelt das Wir eine Einheit an Lebenserfahrung unter den Brown Girls vor, die es mit Ende der Schulzeit gar nicht mehr gibt. Denn ab da trennen sich die Lebenswege. Während die einen aus Queens weggehen können, bleiben andere für immer dort. Einige werden früh schwanger, andere nicht. Einige schaffen es nur aufs städtische College. Andere auf eine der renommierten Ivy League Unis. Wenn es um Themen wie Mutterschaft oder weiße oder nicht weiße Partner geht, flüchtet sich die Erzählstimme etwas hilflos in Formeln wie für manche von uns oder für andere von uns. Dennoch bietet Daphne Palassi Andreades Coming-of-Age-Roman eine ungemein intensive Lektüreerfahrung. Denn Brown Girls erzählt eindringlich und originell von intersektionalen Erfahrungen von Frausein, Ethnie und Klasse, aber eben auch von Solidarität und weiblicher Selbstermächtigung. Ein starkes Debüt also.
Brown Girls wurde von Cornelius Reiber übersetzt, Luchterhand Verlag, 240 Seiten, 20 Euro. Das Museum der Unschuld ist ein rot gestrichenes altes Haus in Istanbul. Das hat Orhan Pamuk eingerichtet mit Alltagsgegenständen, Kunstobjekten und Zeugnissen seines Schreibprozesses. Jetzt geht der Literaturnobelpreisträger damit auf Tournee. Jetzt ist im Münchner Lenbachhaus eine Ausstellung zu sehen, die mit den Gemälden aus der Sammlung in Dialog tritt, nämlich Der Trost der Dinge heißt sie. Melanie Fiedmeier ist Kuratorin dieser Schau. Guten Tag, Frau Fiedmeier.
Guten Tag.
Frau Fiedmeier, Sie haben zusammen mit Matthias Mühling die Ausstellung kuratiert, aber eigentlich ist es ja ein Projekt von Orhan Pamuk selbst. Welche Rolle hatten Sie und Ihr Co-Kurator denn eigentlich? Wie haben Sie denn mit Pamuk hier zusammengearbeitet?
Ja, richtig. Die Ausstellung ist in ganz engem Austausch entstanden. Matthias Mühling und ich haben Orhan Pamuk in Istanbul besucht und haben gemeinsam die Auswahl von den einzelnen Werken gemacht, also die Zeichnungen, Leporellos, Gemälde und Fotografien, und haben ihn auch ermutigt, an bestimmten noch unfertigen Werken weiterzuarbeiten, wie an einer Serie von Spielkarten, die erst ganz kurz vor der Eröffnung fertiggestellt wurden.
Sie erwähnen es gerade, es sind ja sehr viele Alltagsobjekte oder Dinge aus seiner Wohnung, aus seinem direkten Umfeld, die in der Ausstellung zu sehen sind. Man sieht das auch in dem Katalog zur Ausstellung, der ja auch ein eigenes, sagen wir mal, ja, bildnerisch-literarisches Werk ist. Also da sieht man Fotos, Restaurantszenen, auch das Briefpapier aus einem Hotel. Es gibt Texte, die mehr oder weniger mit diesen Objekten in Zusammenhang stehen. Wie könnte man denn diese Kunstform bezeichnen? Ist das gemalte oder gezeichnete Literatur?
Die Publikation zur Ausstellung ist kein Katalog im üblichen Sinne, denn alle Texte stammen von Orhan Pamuk selbst. Es ist also eher eine neue literarische Publikation des Autors und Künstlers Pamuk, in der er seine Kunst kommentiert. Das ist ja auch was, was er in seinem Roman und in seinem Museum als Strategie wählt. Er erzählt die Geschichte anhand von Objekten. Und diese Objekte weisen auch über sich hinaus auf, ja, als Alltagsgegenstände auf ein Zeitgeschehen, auf Geschlechterrollen, auf soziale Konventionen und eine Alltagsrealität in Istanbul der 1950er bis 2000er Jahre.
Es ist ja ganz interessant, also manche Fotos, die man da sieht, die sind Fotos von seinem eigenen Schreibtisch, ziemlich chaotisch, ein Durcheinander von Stiften, Büchern, Zetteln, auch Kaffeetassen. Man dringt ja wirklich direkt ein in das Universum einer Kreativwerkstatt, Schreibkunstwerkstatt des Orhan Pamuk. Wieso ist es für Pamuk denn so wichtig, seinen Alltag, wie Sie ja auch sagen, zu zeigen, seine Art, wie er arbeitet?
Orhan Pamuk nennt selbst die Fotos poetische Momentaufnahmen meines Autorenlebens. Und es ist ganz lustig, er steigt wirklich seit 15 Jahren auf seinen Stuhl täglich und macht Aufnahmen von dem Schreibtisch, ich würde sagen von seinem kreativen Chaos, das darauf herrscht. Mhm. Und diese Aufnahmen zeigen, was er zu dem Zeitpunkt liest, womit er sich beschäftigt, sei es eine philosophische Abhandlung oder ein medizingeschichtliches Buch. Und wer seine historischen Romane kennt, weiß, dass diese unheimlich gut recherchiert sind. Er sich intensiv mit einem Thema oder einer Epoche auseinandergesetzt hat, wie der Geschichte des Osmanischen Reichs. Und so haben diese Fotos für ihn einen dokumentarischen Wert. Sie verweisen aber auch auf einen Prozess, also einen Schaffensprozess und bieten quasi einen Blick hinter die Kulissen.
Der Trost der Dinge heißt ja die Ausstellung. Es wird davon gesprochen, dass es eine Wanderausstellung ist. Und die erste Station war ja im vergangenen Winterhalbjahr in Dresden in der Gemäldegalerie Alter Meister. Jetzt ist die Ausstellung bei Ihnen in München. Aber während diese Ausstellung so wandert, verändert sie sich ja auch. Wie unterscheidet sich denn die Ausstellung in Dresden von der in München?
Die Ausstellung im Lehmbach-Haus ist viel umfangreicher. Wir zeigen also erstmalig sein vielseitiges Schaffen als bildender Künstler mit seinen Gemälden, Leporellos, Zeichnungen und auch eine Videoarbeit des Künstlers Ali Kasma, die sich mit Pamuks künstlerischem und literarischem Werk beschäftigt. Und außerdem sind in München zusätzliche Vitrinenobjekte zu sehen, in denen Orhan Pamuk auf die Sammlung des Lehmbach-Hauses reagiert und im Dialog mit einzelnen Werken neue Kabinette geschaffen hat. Dabei haben ihn besonders Paul Klee und Alfred Kubin interessiert, zwei Künstler aus dem Umfeld des Blauen Reiter.
Wer das Werk des türkischen Literaturnobelpreisträgers kennt, das Literarische, weiß ja, wie wichtig Kunst für ihn ist. Vor einigen Monaten ist der Band Erinnerungen an ferne Berge auf Deutsch erschienen. Das ist ein Buch, das er als Skizzenbuch bezeichnet. Und darin schildert Orhan Pamuk nicht nur seine frühe Begeisterung fürs Malen, sondern er schildert auch, dass er immer ein kleines Notizbuch dabei hat, in das er aber nicht Text einträgt im Wesentlichen, sondern er malt. Darin, er macht Zeichnungen von den Dingen, die ihm auffallen, und erst später wird das zu Literatur, zu Büchern, wie wir sie von ihm kennen, zu dicken, großen Romanen ja auch. Wie sehen Sie denn das, nachdem Sie sich ja jetzt auch mit ihm und seinem Werk beschäftigt haben, wie sehen Sie, Frau Fiedmeier, das Verhältnis von Bild und Text bei Orhan Pamuk?
Orhan Pamuk denkt in Bildern. Wir hatten eine Veranstaltung mit ihm im Literaturhaus als Kooperationspartner und da sagte er, Autoren haben Bilder im Kopf, die sie wie Regisseure in Szene setzen. Und so könnte man vielleicht sagen, dass eine Szene zunächst als Bild in der Fantasie Gestalt annimmt und für seinen Roman beschreibt er dieses Bild, fasst es in Worte, kreiert Stimmung. Und in den letzten Jahren hat es dabei immer wieder auch diesen Zwischenschritt über seine Malerei genommen, also indem er in sein Notizbuch auch hineinzeichnet. Und diese Bilder bilden dann einen Pool von Motiven, die er in seinen Romanen schriftstellerisch umsetzt.
Melanie Fiedmeier, Kuratorin der Ausstellung im Lehnbach-Haus Der Trost der Dinge von und mit Orhan Pamuk. Ganz herzlichen Dank für dieses Interview.
Danke.
Die Ausstellung im Lehnbach-Haus ist noch bis 13. Oktober zu sehen und das Buch dazu ist bei Hansa erschienen. 272 Seiten kosten 33 Euro. Morgen erfahren wir, wer den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommt. Bis dahin verabschiedet sich Dirk Fuhrig mit einem Ausblick auf das, was jetzt gleich folgt, nämlich bei Wissenschaft im Brennpunkt geht es um Strategien gegen das Altern.